Sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer politisch äußern? Ja oder nein? Und wenn ja, dann wie? Und hier gehen die Meinungen zum Teil ja sehr auseinander. In der Süddeutschen gab es beispielsweise einen Essay, warum die politische Debatte in die Chefetage gehört. Der Unternehmer Reinhold Würth hat wiederum einen Brief an die Belegschaft geschrieben und klar Stellung gegen die als rechtsextrem eingestufte AfD bezogen. Während wiederum der Unternehmer Theo Müller von Müllermilch nichts Verwerfliches an dieser Partei findet und mit der AfD-Chefin Alice Weidel befreundet ist. Das Gleiche kennen wir im Moment beim Thema Energiewende. Pro und Contra, soll man sich nur einmischen oder nicht? Und als man mir auf LinkedIn einen Kontakt als Gesprächspartner empfohlen hat, der im Profilslogan als erstes Wort Demokrat stehen hat, wurde ich auf jeden Fall neugierig. In einem Gespräch hat er mir dann auch noch verraten, dass er CDU-Mitglied ist, im letzten Wahlkampf Anfang 2025, allerdings Robert Habeck aktiv unterstützt hat. Und da war mir klar, dass das die Gelegenheit ist, einen Podcast zu unternehmen und ihre Rolle in der Politik zu machen.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass ich heute Dirk Tangemann begrüßen darf. Er ist, wie bereits erwähnt, Demokrat, Partner und Berater von Get Zero und Initiator eines Dialograums. Hallo Dirk, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist.
Hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung.
Es liegt natürlich auf der Hand, die Frage direkt zu Beginn zu stellen, wie kommt man als CDU-Mitglied dazu, im Wahlkampf ganz offen Robert Habeck und dann natürlich die Grünen zu unterstützen?
Tja, das ist eine gute Frage. Das kann ich so beantworten, dass ich sage, die CDU, wo ich ja Mitglied bin und auch sehr aktiv bin in Hamburg, befasst sich im Augenblick nicht mit den zukunftsfähigen oder zukunftsentscheidenden Themen aus meiner Meinung und meiner Sicht, die wirklich gesellschaftlich und wirtschaftlich für Deutschland wichtig sind und letztendlich auch das Land weiterbringen. Und wird viel Symbolpolitik gemacht. Es wurde viel in der Opposition gemacht, viel gegen die Ampel gearbeitet, wo ich meinte, Mensch, wir haben eigentlich dort Jahre verpasst, um gemeinsam etwas voranzubringen. Und deswegen habe ich mich halt für diesen Weg entschieden.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ganz aktuell ist es ja nur auch so, bei dieser Diskussion sollten Unternehmer, Unternehmerinnen politisch sein oder Unternehmen generell, haben wir jetzt auch mitbekommen, dass Unternehmen über ihre Verbände ja durchaus sehr politisch sind, nämlich weil der Verband der Automobilindustrie und auch Energieunternehmen im Papier vom Wirtschaftsministerium ja durchaus einiges mitgeschrieben haben. Und das ist ja nun ganz klar politisch. Also, was sagst du, sollten Unternehmen politisch sein und sollten auch der Mittelstand, ich rede ja viel mit Mittelständlern, sollten hier im Mittelstand auch viel, viel mehr mal den Mund aufmachen und sich ganz klar äußern?
Ich glaube, das ist ganz spannend, was du da sagst. Vor allen Dingen diese Beobachtung der letzten Jahre, wie sich ein rein wirtschaftlicher Diskurs ja verschiebt in einen politischen Diskurs eigentlich und wie stark politische Themen heute im Wirtschaftsleben einwirken. Genau das sehe ich auch und das erlebe ich auch täglich, wenn wir einfach mal Themen rausnehmen wie Nachhaltigkeit, du hast die Energiewende angesprochen, aber auch die Politik der oder die Autoindustrie angesprochen. Nachhaltigkeit ist kein freiwilliges Image-Thema mehr und das ist etwas, was klar politisch reguliert ist, aber in der Wirtschaft umgesetzt werden muss. Also es gibt dort Verzahnungen. Und genau das erlebe ich halt, das zieht sich bis hin zur Unternehmenskultur, die nicht unberührt bleibt von politischen Themen, weil rechtsextreme Strömungen, du hast das vorhin angesprochen, wie die AfD, versuchen halt auch schon in die Betriebsräte einzuziehen. Das ist nicht nur Politik, sondern betrifft unmittelbar die Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und im Mittelstand ist das ähnlich, weil ich glaube, der Mittelstand hat einen schweren Stand in der Wirtschaft. Sie wird immer gesehen als Motor der Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite machen wir gerade in der heutigen Konstellation CDU, SPD Politik für die Großkonzerne. Das ist auf alle Fälle gefühlt, ist das so. Und auch kommunikativ wird das so gemacht. Und ich glaube, Mittelständler müssen bereit sein, auf der einen Seite sich zu transformieren und diesen Themen auch an diesen Themen mitzuarbeiten. Man sagt nur Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so etwas, aber das tun die auch sehr viel. Die Frage ist letztendlich, wie kann man die Stimme des Mittelstandes lauter werden lassen? Und das zieht dann direkt in die Politik ein.
Das ist ja so ein großes Problem, ne? Es gibt ja den Verband die Familienunternehmer, die ja ebenfalls als Lobbyverband unterwegs sind und sich ganz stark beispielsweise gegen Themen wie Erbschaftssteuerreform oder auch Vermögensteuer aussprechen und da auch sehr massiv dahinter sind. Und das hört sich ja eigentlich auch erstmal so kuschelig an. Die Familienunternehmer, denkt man ja sofort an den Mittelständler. Hey, so ein kleines Unternehmen, 200, 300 Mitarbeiter, vielleicht auch 500, so in der Familie vererbt. Kann man sich vorstellen, dass die sich natürlich um dieses Thema bemühen. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, stellt man da ganz schnell fest, die Treiber bei den Familienunternehmern sind zwar Familienunternehmer, aber die heißen dann Oetker oder Fink oder sonst irgendwie. Und das sind große Konzerne, die dahinter stehen, teilweise eben auch Milliardäre, die natürlich auch in ihrem Interesse da Politik machen. Das heißt, auch hier hat ja eigentlich der Mittelstand an sich nicht wirklich eine Lobby, oder sehe ich das verkehrt?
Das siehst du meiner Meinung nach genau richtig. Ich glaube, Einzelinteressen und Interessen der einzelnen Großunternehmen werden in verschiedenen Lobbygruppen durch verschiedene Lobbygruppen vertreten. Ob das nun die Automobillobby ist, die Energielobby ist, die Familienunternehmer, vielleicht auch der Verband der deutschen Unternehmerinnen, ne, zum Beispiel. Es gibt ja viele, viele Lobbygruppen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es wird dann schwierig, wenn die Lobbyinteressen direkt, wie du hast es eben angesprochen, die in politische Papiere letztendlich umgesetzt werden, dass diese Lobbygruppen dann tatsächlich einen so großen Impact haben, dass Interessen eigentlich vielleicht auch ungeprüft oder aus welchem Grund auch immer direkt in die Politik einfließen und direkt in wirtschaftliche oder soziale oder was für Tätigkeiten umgesetzt werden. Und dann wird es für mich schwierig. Dann riecht es teilweise nach Klientelpolitik, die ich auch anprangere, dass das tatsächlich auch passiert gerade, meiner Meinung nach, weil tatsächlich sind ja Dinge offensichtlich. Du hast es ja eben angeschrieben, dass eine Automobilindustrie in ein strategisches Papier des Wirtschaftsministeriums etwas reinschreibt. Dann denke ich, ja, das muss doch anders, weil dann verliert man nämlich gleich das Vertrauen in politische Institutionen und vielleicht sogar auch in die Demokratie.
Jetzt hat man aber im Moment so ein bisschen das Gefühl, so bei der Bundesregierung, die macht halt ihre Politik, ne, die CDU halt dort auch, und man hört so wenig Gegenstimmen. Jetzt bist du ja auch CDU-Mitglied. Wie sieht das denn aus? Gibt es da auch eine Gegenströmung? Du sagst ja selber, du bist auch jemand, der das Thema Energiewende eigentlich komplett anders sieht. Mit Get Zero, da kommen wir gleich zu, berät sie auch Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit. Und was gibt's denn da womöglich für Gegenströmungen oder auch Gegenstimmen in der CDU? Man hat so ein bisschen im Moment den Eindruck, da passiert so gar nichts. Das wird alles, ja, also die Regierung wird einfach gelassen und es traut sich im Grunde keiner auch mal was anderes zu sagen. Es gibt da mal hin und wieder so ein paar wie Daniel Günther, vielleicht aus Schleswig-Holstein, aber die haben ja auch nicht diese, wie soll ich sagen, Macht
innerhalb politische der Partei. Power, Macht.
Oder ich glaube, da sagst du etwas, Mauer, ja.
Genau, ich glaube, da sagst du etwas ganz Wichtiges. Macht, darum geht es. Ich glaube, nicht jeder Politiker, der in Berlin sitzt oder auch zum Beispiel in der Bürgerschaft Hamburg, da wo ich herkomme aus Hamburg, sind nur in Macht bestrebt, um letztendlich eine Position zu bekleiden. Aber man gewinnt mehr und mehr den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Besonders in der Bundespolitik sehe ich das so. Gibt es Stimmen? Ja, es gibt sicherlich Stimmen. Es gibt Stimmen, die in der CDU-Basis letztendlich auch vielleicht nicht einverstanden sind mit allem, was passiert. Aber wir haben halt demokratische Prozesse und Demokratie funktioniert mit Mehrheiten. Und wie werden Mehrheiten innerhalb der CDU oder an anderen Parteien gemacht? Das geht meistens über Delegiertenversammlungen. Das heißt also, wenn man eine andere Meinung hat, so wie ich das habe, dann muss man eine Mehrheit finden bei den Delegierten, die letztendlich die Politik bestimmen, die da oben dann durchführen werden. So, die Frage ist, wie kommt man auf die Delegiertenversammlung und wie erreicht man dort Mehrheiten? Das ist etwas, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Du wolltest gleich über den Dialograum sprechen. Das ist ja nur eine Initiative. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Mehrheiten, Meinungen oder auch Lösungen zu bestimmten Themen, die uns umtreiben, die auch mit der direkten Politik und direkte Kritik und oder konstruktive Kritik an der heutigen Politik sein könnten, dass man dort Lösungen erarbeitet und die dann in die Politik bekommt. Das geht halt über mehrere Wege. Mediale Wege, sowohl Print als Social Media, aber man kann auch tatsächlich, muss man auch den Weg über Delegiertenversammlungen nehmen, um letztendlich Anträge einzureichen. So läuft unser bürokratischer Prozess. Das kann man gut finden oder schlecht finden, aber so ist es, so arbeiten wir halt mit Mehrheiten.
Aber es hört sich sehr langwierig an. Also es ist ein langer Weg, hieß es ja immer, durch die Institutionen. Ne?
Das war ja so. Es ist ein sehr langer Weg und genauso lang ist es eigentlich auch, wenn man sich die Sitzungsperioden von Politikern anguckt, ne? Ich meine, sie sitzen in einer Legislaturperiode und weit darüber hinaus. Viele Berufspolitiker sitzen ja, weiß ich nicht wie viele Jahre, im Bundestag oder in den Landtagen und wechseln sogar Parteien und bleiben dann trotzdem in den Bundestag oder in den Landtagen. Und dann fragt man sich, worum geht es denen eigentlich? Geht es denen eigentlich, ist das ein Job? Den muss ich aber dann gut machen? Oder ist es ganz einfach das, was es eigentlich ist, ich bin Vertreter des Volkes. Ich bin gewählt durch den Volk, legitimiert etwas zu tun. Aber ich muss auch, und das fehlt mir ein bisschen, die Connection zurück zum Bürger. Das fehlt mir auf alle Fälle, weil wir Bürger haben Sorgen, wir haben andere Ideen, wir sehen ja ganz einfach Dinge, die eine Regierung 3 Jahre lang gemacht hat, nehmen wir mal die Ampelregierung, die jetzt komplett über den Haufen geworfen wird, teilweise, wenn man über Energiepolitik spricht. Und dann fragt sich der Bürger, ja, warum ist das denn so? Und was war denn daran jetzt falsch? Und jetzt wird vielleicht offensichtlich, dass eine Klientel bedient wird. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und das passt für mich alles nicht richtig zusammen. Und ich glaube, und wir haben ganz zu Anfang, hast du die AfD angesprochen, extreme Kräfte, die davon profitieren, von diesem Durcheinander und von diesem Narrativbuilding, was tatsächlich passiert. Und so geben wir viel zu viel Raum an Deutungshoheiten der AfD, die dann wiederum schlecht sind für unsere Demokratie und Mehrheiten vielleicht gar nicht mehr zustande kommen. Genau, wir hatten hier gestern den Hamburger, ich will das mal eben kurz sagen, den Hamburger Zukunftsentscheid. Ich bin ganz froh als CDU-Mitglied, aber ganz froh, dass der gewonnen wurde. Und dann sehen wir gleich im Anschluss daran natürlich Dennis Thering, der ein Gegner des Zukunftsentscheides war, der sagt, ein schwarzer Tag für Hamburg, drastisch steigende Mieten, Jobverluste, Fahr- und Heizungsverbote, alles Narrative, die wir schon alle kennen, die da bedient werden. Alle unbegründet, würde ich sagen. Wovor hat er Angst? Vor der Zukunft? Guckt er in die Vergangenheit? Wen will er festhalten? Oder auch einen Andreas Dressel, der gesagt hat, wir spalten die Stadt. Fehlende Angebote, 75% hätten ja nicht zugestimmt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 78% hat auch nicht die SPD gewählt in der letzten Wahl. Also, ne, das kann er sich genauso. Aber das sind halt Dinge, wo man sagt, ja, wir haben eine Demokratie, hier braucht man Mehrheiten, jede Stimme zählt. Und das war ein langer Weg, der Zukunftsentscheid, 3 Jahre haben die gearbeitet. Jede Stimme zählt und dann zum Schluss kommt eine Mehrheit. Und wenn man die Mehrheit nicht mobilisieren kann, das hat die CDU nicht geschafft in Hamburg, haben die Mehrheit nicht mobilisieren können. Aber in der Demokratie muss man dann mit den Mehrheiten arbeiten. Das ist, was ein Politiker tun muss. Und das heißt also, anstatt Bedrohung muss man gestalten. Und darum geht es mir letztendlich in meinen Dialogräumen auch, jetzt noch auf kleiner Ebene, aber dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Aber verschieben sich hier nicht auch langsam die Grenzen, dadurch, dass gerade durch die rechtsextremen Parteien, kann man auch sagen, durch die AfD letztendlich, immer mehr Dinge, die man früher nicht gesagt hat oder nicht sagbar waren, ausgetestet wurden und dann haben sich die sagbaren Dinge immer weiter nach rechts verschoben und mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, springen auch andere Parteien damit drauf auf, dass sie plötzlich auch, wie du es gerade geschildert hast, eigentlich aus einer demokratischen Partei heraus Narrative entstehen, die im Grunde, wenn man mal dahinter guckt, sehr undemokratisch sind und auch sehr selbstbezogen sind. Also ne, ich habe nicht das erreicht, was ich wollte, also kann da irgendwas nicht richtig sein. Ist das nicht auch dann eine Riesengefahr für unsere Demokratie, was da gerade passiert?
Absolut. Ich kann dir nur recht geben. Das ist eine sehr große Gefahr. Wir sehen das in den USA, da ist das ja schon ein Stück weiter. Aber auch hier in Deutschland passiert das. Wir haben, ich sage immer, dass oder ich sage, dass die CDU im Augenblick vor den Karren der AfD gespannt wird. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Es werden, vielleicht wird sogar gekuschelt mit der AfD, wo auch immer, ne, obwohl wir eine Brandmauer haben. Aber wenn die Brandmauer tatsächlich da ist, dann dürfen wir auch nicht deren Narrative bedienen, weil wir übernehmen als CDU, übernehmen wir vielleicht nicht nur die CDU, vielleicht auch sogar die andere Parteien, übernehmen Narrative, weil sie gerade wichtig sind, wie das Thema Migration, Rückweisungen von Asylbewerbern und so weiter und so weiter. Und wir tun dann Dinge, die eigentlich gegen geltendes Recht getan werden. Und wir testen das aus. Und wenn dieser Test nicht zu viel Unruhe stiftet, dann ist er sozusagen legitimiert. Und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass wir schrittweise unsere Demokratie aushöhlen, weil wir immer mehr die Grenzen testen und immer eigentlich über die Grenzen hinweggehen. Und dann frage ich mich, okay, wo soll die Reise hingehen? Dann müssen wir, und das geht auch nur demokratisch, wir müssen die Parteien dann abwählen und andere wählen, ne, wenn wir damit nicht einverstanden sind. Demokratische Parteien wählen, selbstverständlich. Und ja, das ist für mich eine ganz gefährliche Situation.
Schwierige Frage an ein CDU-Mitglied. Wenn du demokratische Parteien meinst, gehören für dich die Linken dazu oder eher nicht?
Das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht auch gar nicht. Die Linken sind ja schon lange nicht mehr die Sozialisten, die sie früher einmal war. Ich glaube das nicht. Aber was ich glaube ist, jede Partei hat einen linken und rechten Flügel. Auch die Linken haben den. Und natürlich wird es dort auch Menschen geben, Parteimitglieder geben, die ultralinke sozialistische Meinungen vertreten. Und das ist auch in Ordnung so, finde ich. Mit denen muss ich aber nicht zusammenarbeiten. Ich bin ja in zwei Ausschüssen in Hamburg und ich höre mir das auch immer an, was dort gesagt wird von allen Parteien natürlich, bevor man zu irgendwelchen Abstimmungen kommt. Und manchmal finde ich das auch kluge Dinge, die gesagt werden, auch von den Linken natürlich. Aber wenn dann meine Parteimitglieder sagen, wir haben eine Brandmauer zu links, wir stimmen da nie mit, da habe ich auch schon mal gesagt, ich habe aber keine Brandmauer. Ich sitze hier, weil ich gewählter Bürger bin. Und ich vertrete ja, ich muss das mit meinem Gewissen verantworten. Und ich habe ja hier keinen Fraktionszwang. Wo sind wir, wenn das auf dieser Ebene anfängt? Also, und da habe ich natürlich auch schon die eine oder andere Diskussion gehabt, muss ich sagen. Und ich glaube aber, wie gesagt, es gibt in allen Parteien linke und rechte Strömungen. Das gibt es auch in der CDU, das gibt es auch bei den progressiven Grünen. Das sind mehr die Rechten, die Realpolitiker versus die Fundamentalisten, wie wir sie dann manchmal auch nennen. Finde ich alles richtig. Aber du sagst richtig, in den demokratischen Parteien. Bei der AfD ist das anders, weil ich glaube, der, selbst wenn es einen linken Flügel gäbe in der AfD, ist der immer noch rechtsextrem. Und deswegen gibt es da eine ganz klare Brandmauer. Wahrscheinlich auch zum Sozialismus eine Brandmauer. Also bei den Linken. Aber letztendlich, ich glaube, wenn je stärker die AfD wird, desto mehr muss man darüber nachdenken, auch die Brandmauer zu den Linken einzureißen, weil es sonst gar keine Mehrheiten mehr gibt. Meine Zweidrittelmehrheit zur Grundgesetzveränderung wird die CDU alleine mit der SPD und den Grünen im Augenblick nicht schaffen. Den brauchen die Linken ganz einfach.
Das ist richtig. Dafür gehen sie aber sehr ungeschickt mit denen um. Aber das ist ja dann wieder noch eine andere Geschichte. Ja. Es gibt ja den schönen Satz, nur weil ein Faschist demokratisch gewählt ist, ist er dann noch lange kein Demokrat. Und jetzt gibt es aber schon auch viele in der CDU, dazu gehört ja auch Jens Spahn, die durchaus liebäugeln, dass man doch die AfD auf eine andere Ebene heben muss. Wie ist denn da so generell die Stimmung auch vielleicht an der Basis, in der du dich ja sehr gut auskennst, zu diesem Thema? Kann man mit einer rechtsextremen Partei zusammenarbeiten oder was ich nicht verstehe, ist, wenn ich mir diesen Satz immer wieder in Erinnerung rufe, ein Faschist wird nicht dadurch zum Demokraten, nur weil er demokratisch gewählt wird. Das hatten wir alles schon mal, hat nicht funktioniert, ist ziemlich schief gelaufen. Und trotzdem hat man den Eindruck, es gibt mittlerweile auch in der CDU eine ganze Menge Menschen, die das anscheinend doch noch mal probieren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Was steckt dahinter? Ich kann es wirklich nicht packen.
Tja, ich finde das... Ich finde das eine ganz gefährliche Entwicklung, und dass du mich das fragst, wahrscheinlich bin ich da genau deiner Meinung. Es geht ganz einfach nicht, dass jemand sagt, dass man die AfD auch als ganz normale Oppositionspartei behandeln müsse. Nein, muss man nicht. Weil meiner Meinung nach gehört die AfD verboten und dazu stehe ich auch. Aber auch selbst diese Frage, wenn du jetzt in der Basis der CDU fragst, wir haben viele Parteimitglieder in allen Parteien, die wahrscheinlich gar nicht wissen, warum sie Parteimitglied sind. Manchmal habe ich so die Idee, ich stehe ja manchmal an diesen Parteiinfoständen in der Stadt Hamburg mit einigen meiner Kollegen, CDU-Kollegen. Und da frage ich mich, ich glaube, das sind alles Kommunalpolitiker. Kommunal, die in der Kommune etwas erreichen wollen. Die haben eine eigene Meinung und die wird am besten durch die CDU vertreten. Davon gehe ich aus, dass es so ist. Wenige beschäftigen sich mit diesem Thema der AfD in Hamburg schon gar nicht, weil wir haben in Hamburg keine große AfD. Und die finden es auch schwierig, um mit AfD-Wählern oder potenziellen Wählern in Dialog und Diskussion zu gehen. Finden die sehr schwierig, weil sie keine Gegenargumentation haben. Aber die machen auch den Mund nicht auf, ne, um zu sagen, Mensch, jetzt steht doch mal tatsächlich zu eurer Brandmauer und liebäugelt nicht, auch nicht im Landtag in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer, liebäugelt nicht mit der AfD, was ja wahrscheinlich passiert. Und das Schlimme daran finde ich, dass ein CDU-Fraktionsvorsitzender aus dem Bundestag, der einer der mächtigsten CDU-Politiker ist, das sagt, dass man ganz normal mit der AfD arbeiten müsse. Ich habe jetzt im Wortlaut nicht, was er genau gesagt hat, aber irgendwie so kommt es mir vor. Und da sage ich nein. Also ich sage nein und ich sage das auch zu meinen Parteifreunden. Nein, das geht gar nicht, weil das hatten wir alles schon mal. Und das geht sehr, sehr schnell, dass es auch wieder so werden könnte. Deswegen müssen wir alles daran setzen, um da etwas dran zu tun. Weil du hast das über die Faschisten gesagt, es geht auch um die Wähler selbst. Ich höre auch Stimmen. Ja, aber man kann ja nicht einfach die 25%, die AfD wählen, den kann man ja nicht einfach ihre Wahl verbieten. Nein, tue ich auch gar nicht. Nur, dass eine AfD in einem demokratischen System noch wählbar ist, bedeutet ja nicht, dass es eine demokratische Partei ist. Das ist sie nämlich nicht. Das heißt also, wenn die verboten wird, dann müssen die 25% halt was anderes wählen. Das, was im demokratischen Spektrum möglich ist. Und da stellt sich die Frage, warum wählen so viele Menschen die AfD? Das ist, glaube ich, die viel wichtige Frage, die sich auch die etablierten Parteien stellen müssen, um dagegen etwas zu tun.
Ja, aber diese Frage wird, glaube ich, viel zu wenig gestellt, oder? Was bewegt eigentlich die Menschen dazu, so eine Partei zu wählen? Wie weit ist bei diesen Menschen womöglich auch rechtsextremes Gedankengut schon wieder im Kopf drin? Oder ist es eben wirklich auch was anderes? Gibt es andere Gründe? Wie kann man das eben abholen? Wir haben ja hier auch in Deutschland tatsächlich mittlerweile ein großes Problem mit der Ungleichheit. Ist das womöglich ein Thema? Wobei ja interessanterweise auch die AfD in ihren Wahlprogrammen ganz klar die Reichen bevorzugen würden, genauso wie es FDP und CDU ja auch machen. Und eigentlich gar nichts für die unteren Klassen, Mittelschicht oder noch weiter drunter, würde sich ja gar nichts verbessern. Im Gegenteil, es würde sich weiter verschlimmern. Deswegen frage ich mich manchmal eben auch, war dieses rechtsextreme Denken, was ja auch in Deutschland schon einen viel, viel längeren Ursprung hat, also auch schon weit vor dem Dritten Reich anfing, verweise da immer gerne auf dieses tolle Buch von der Wibke Bruns, Meines Vaters Land, weil sie da drin sehr klar beschreibt, wie schon ihre Familie um die Jahrhundertwende, also 1900, genau dort getroffen haben, am Ostseebad. Und dann hat der Großvater die Familie in zwei Teile eingeteilt. Und dann wurde da am Strand Krieg gespielt. Also die haben sich ja da schon auf den Krieg vorbereitet. Und es war natürlich ganz klar, wer den Krieg gewinnt. Und also dieses Denken war ja schon immer irgendwo. Kaiserreich, dann Nazis in Ostdeutschland, war dann die SED eine Diktatur, zwar etwas anders geartet. Und ich habe immer so das Gefühl, das Denken war nie so richtig weg. Vor allen Dingen auch, wenn man dann eben überlegt, wie auch die Bundesrepublik aufgebaut worden ist, wie viele ehemalige Nazis in wichtige Posten wieder reinkamen, sei es Justiz, sei es in Politik, sei es in der Medizin oder eben auch in der Justiz. Das kann dann ja nicht verschwinden. Ist das auch womöglich ein Grund, was da jetzt plötzlich wieder hochkommt, dass sich jetzt viele Leute endlich trauen, ihr eigentliches Denken nach vorne, also rauszuposaunen, mehr oder weniger?
Ich glaube, das ist der Situation geschuldet. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder von uns irgendwie ein solches Denken inne hat. Das wäre, glaube ich, falsch.
Also dir würde ich es zum Beispiel definitiv nicht unterstellen.
Danke, dass du das sagst. Ich glaube aber, es gibt da so einen Artikel von Petra Pinsler und Stefan Schmidt, die sich befasst haben mit dem gesellschaftlichen Pessimismus gegenüber der Zukunft. Und ich glaube, haben was ganz Wichtiges gesagt. Blicken Menschen düster in die Zukunft, lähmt es sie in der Gegenwart. Das ist ein ganz wichtiger Satz, der eigentlich sagt, und diese Lähmung ist ein gefundenes Fressen für Populismus, um eine andere Welt vorzuspiegeln. So, deswegen würde ich nicht sagen, dass jeder AfD-Wähler einen rechtsextremen, wirren Gedanken im Kopf hat, sondern dass es ganz einfach darum geht, diese Lähmung wegzunehmen, weil die AfD verspricht in ihren Narrativen genau das. Und zwar kurz, knapp, direkt, wir machen das anders. Du hast ein Wort gesagt zu den Parteiprogrammen, die liest ja keiner. Wer liest das AfD-Parteiprogramm? Du hast es gelesen, ich habe es auch gelesen. Dann kann man sagen sofort, unwählbar, geht nicht. Auch das, was es so anders gibt, Projekt 2029 und was es so alles gibt. So müsste sich eigentlich jeder Wähler, jede Wählerin immer mit allen Parteiprogrammen auseinandersetzen. Wir haben den Wahl-O-Mat, der das versucht zu tun, aber letztendlich das ist ja nur ein Subset von den wichtigsten Dingen und letztendlich geht es dann auch nur um Headlines, die da gespielt werden. Die richtigen Inhalte werden dort ja gar nicht wiedergegeben. Und dann das Zweite ist, die AfD ist unglaublich aktiv, den Bürger zu erreichen, sowohl, oder die Bürgerin, sowohl über soziale Medien als auch über direkte Bürgerbeteiligung. Und das fehlt mir bei den anderen Parteien. Wir sind in einem, wird alles nicht so schlimm werden oder weiß ich was, wir sind so in einer komischen Phase der Parteien, die eigentlich die Connection zum Bürger an sich fast verloren haben, nicht mehr in die Bürgergespräche kommen und sich die Sorgen, also das, was die Menschen lähmt, tatsächlich umwandeln zu können in einen Positivismus oder Optimismus. Und das ist es, wir brauchen hier irgendwie so eine mentale, kulturelle, politische Wende, die sich damit auseinandersetzt. Und ich frage mich, ob das CDU, SPD hinbekommen im Augenblick in der Bundesregierung. Weil, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, die Nähe zum Bürger ist eigentlich weg. Und Friedrich Merz hat das, glaube ich, gesagt in einem Interview der Tagesthemen im August zur Einstellung der Waffenlieferung an Israel, für die Waffen, die im Gaza genutzt werden. Und dann wurde ja, glaube ich, gefragt, ob er sich jetzt dem Willen der Bevölkerung beugen würde, weil ja mehr als 80% dafür wären, dass diese Waffenlieferung eingestellt wird. Und da hat er eigentlich gesagt, dass er eigentlich nur seinem eigenen Blick vertraut. Und das heißt einiges. Dann bist du der Kanzler des Volkes oder wer bist du eigentlich? Ne? Das heißt also, ist die Bürgernähe weg? Unantastbar, unerreichbar. Und ja, und das ist, glaube ich, das Schwierige. Und zurückzukommen auf deine Frage, das ist der Nährboden für solche Gedanken, glaube ich. Ne? Weil es dann Schuldige gibt, die irgendwie für diesen Pessimismus verantwortlich sind. Die werden bezeichnet auch, ne? Das sind irgendwelche, weiß ich nicht, das kann sonst wer sein, aber es werden Schuldige, werden angesprochen, ihr seid die Schuldigen. Und dann sagen die Menschen, die halt so düster in die Zukunft gucken, ja, das wird wohl so sein. Ne? Weil die anderen erzählen mir ja auch nichts Positives darüber.
Das ist ja tatsächlich gerade sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da war ja Corona auch so ein starker Bruch. Wenn man sich das anschaut, Corona hat ja wirklich viel durcheinander gewirbelt. Viele Menschen wurden plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen. Es fehlte die Gemeinschaft, es fehlte die Gemeinsamkeit, es fehlte der Austausch. Dann poppte natürlich justament zu dieser Zeit auch das Thema Klimawandel immer stärker hoch. Ja. Natürlich auch befeuert durch Fridays for Future, was vorher war. Die waren zwar auch durch Corona erstmal gestoppt, aber ich glaube, seitdem ist dieses Thema Klimawandel ja auch gar nicht mehr so wirklich aus den Medien verschwunden. Und jetzt wird es ja auch immer dramatischer, nachdem eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, selbst 2050 könnten wir schon die 3 Grad erreichen. Das heißt, auch hier wachsen die Zukunftsängste. Dann kam natürlich der Ukraine-Krieg. Wir haben plötzlich wieder einen Krieg vor der Tür. auch hier gibt es keine Sicherheiten mehr. Das heißt, es ist ja wirklich für das, was du gerade zitiert hast, der perfekte Nährboden. Wer schaut denn im Moment gerade noch zuversichtlich in die Zukunft? Es fehlt ja im Grunde, und das wäre doch auch eine Aufgabe der Politik, eine positive Vision, so dass wir nach vorne schauen. Also es ist ja eigentlich nur alles schlecht. Die Wirtschaft ist schlecht, Klima ist schlecht, die anderen sind alle böse. Jetzt haben wir auch noch Trump vor der Tür und seit Anfang des Jahres ist ja auch ganz grausam und da gibt es ja wenig Hoffnung. Und dann ist das zweite Interessante, was du ja gerade gesagt hast, die AfD hat es ja anscheinend verstanden, wirklich in die von unten in die Bevölkerung reinzukommen. Sei es, dass sie in die Vereine gegangen ist, sei es, dass sie gerade auch im Osten für die Jugend Dinge bereitgestellt haben. Alles, was von der Politik gekürzt wurde, es hieß immer, die sind in den Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren, die sind überall und konnten dort natürlich ja mehr oder weniger ihre Saat ausbringen. Das haben die anderen Parteien am Ende nicht gemacht. Ich glaube, Felix Banacek von den Grünen hat es jetzt nochmal versucht, dass er nach Ostdeutschland gegangen ist zu den Menschen und sie wollen jetzt endlich dort auch wieder Präsenz zeigen. Aber es wird natürlich wahnsinnig schwierig, vermute ich mal. Und da kommen wir jetzt eigentlich ja auch zu deinen Dialogräumen. Ist das eine Chance, wenn man so etwas jetzt aufbaut? Ihr habt das in Hamburg Anfang Oktober jetzt das erste Mal durchgeführt. Ist das so eine Chance, wo man die Menschen wieder erreichen kann? Und wen erreicht ihr damit?
Ja, das ist eine große Chance, Dialogräume. Und das nicht nur, weil der erste Dialograum jetzt stattgefunden hat. Klein, aber fein, würde ich sagen. Aber mit einer großen Resonanz hinterher. Was will ich damit sagen? Mittlerweile haben sich aus meinem Netzwerk Menschen aus mehr als 15 deutsche Städte gemeldet, die alle einen Dialograum in diesem Format mit mir durchführen wollen. Das heißt also, es ist ein Raum für Gespräche aller Menschen innerhalb des, die sich innerhalb des Grundgesetzes bewegen, um ein sicherer Raum zu sein, über Sorgen, Nöte, Lösungen und so weiter zu sprechen. Zukunft, du hast da eben drüber gesprochen, das ist, glaube ich, diese Zukunftsangst haben ja viele, viele Menschen. Aber wir sollten nicht als Prognose das nehmen, sondern wir sollten es als Gestaltungsspielraum sehen. Ich sage immer, wir können Prognosen abgeben, wissen es aber nicht. Aber wenn wir einen Spielraum geben, das ist wie beim Fußball, du hast einen Spielrasen und innerhalb dieses Feldes kannst du dich bewegen. Und so könnte Zukunft natürlich auch aussehen. Und dann müssen wir über Geschichten des Gelingens sprechen. Das ist mir immer sehr wichtig. Das heißt also, konstruktiv und realitätsnah muss es tatsächlich sein. Das ist immer schwierig, wenn man dann hört, was der Klimawandel eigentlich alles schon für Folgen nach vorne bringt. Was willst du denn für eine Geschichte des Gelingens bringen? Ich finde den Zukunftsentscheid eine tolle Geschichte des Gelingens, dass wir jetzt endlich sagen, wir müssen schneller sein. Und dann kann jemand sagen, ach, wenn Hamburg was macht, dann macht China es noch lange nicht. Das ist egal. Wir fangen an und wir werden dort eine große Initiative erreichen. Und das ist auch in Dialogräumen so. Menschen sind bereit, um über ihre Sorgen zu sprechen. Das sei es Migration, soziale Spaltung, Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und das wollen die Menschen in einem Forum tun, das nicht spaltet, sondern verbindet. Darum geht es. Und für mich ist das ein ganz starkes Signal. Wir brauchen diese Räume, weil sie Vertrauen schaffen und politische Extreme entschärfen können. Ich lade auch AfD-Wähler ein zu diesem Dialograum, weil wir auch die Menschen verstehen müssen. Ne? Weil auch die Menschen haben Sorgen und einen Grund, warum sie denn dann AfD wählen. Und weil man das alles miteinander verbinden muss. Was erreicht man jetzt daraus? Und wie kann man das in die Politik bringen letztendlich? Weil was haben wir gemacht? Wir haben Themen vorbereitet, die wir besprochen haben. Und diese Themen, zum Beispiel geht es um Demokratie und Vertrauen, um Zukunftsbilder und die Gesellschaft, um Klima und solche Themen haben wir besprochen. Wir haben Themen vorweggegeben. Wir haben auch Fragen, habe ich vorweggegeben, die sich erstmal mit den Sorgen und Nöten befassen. Und dann haben wir daraus Ideen abgeleitet innerhalb dieser Gruppen. Wir hatten da zwei Gruppen, Ideen abgeleitet, was man denn tun könnte, um diesen Sorgen entgegenzuwirken. Und daraus ist dann eine politische Botschaft entstanden. Das war jetzt noch sehr klein, aber wichtig ist, dass wir deutschlandweit solche Dialogräume aufbauen und Wir planen gerade in Berlin, wir planen in Köln, in München, in Frankfurt, in Münster. Und es sind unglaublich tolle Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, die das machen wollen. Und wir werden das zusammenfügen, die Ergebnisse, und als politische Botschaft zu den verantwortlichen Politikern bringen. Das ist eins, was man machen kann. Sind wir wieder bei den Delegiertenversammlungen, weil sonst kriegst du das nicht in die Politik. Also Mehrheiten organisieren müssen wir nebenbei machen. Aber was man auch machen kann ist, wenn wir kein Gehör finden, dann muss man oder müssen wir, und dazu würde ich aufrufen, alle demokratischen Initiativen, die es gibt, und wenn ich allein schon Demokratie leben mir angucke, sind das über 600 Initiativen, die da gefördert werden. Das finde ich großartig. Aber es gibt viele solcher Initiativen. Und da kann ich nur aufrufen, wir wollen einige dieser größeren Initiativen zusammenbringen in Berlin gegen Ende des Jahres, um zu gucken, was wir dort mit diesen Initiativen gemeinsam erreichen können. Ob das eine neue politische Kraft wird oder was es auch wird, wissen wir noch nicht. Aber das wollen wir machen. Daraus wollen wir, aus dem Dialograum wollen wir so etwas entwickeln.
Das klingt extrem inspirierend und deshalb hier direkt an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wer irgendwo noch sitzt und das Gefühl hat, das wäre genau das Richtige für auch für seinen Ort, um die Menschen zusammenzukriegen, vielleicht auch gerade auch in Ostdeutschland, vielleicht ganz spannend. Wendet euch an Dirk Tangemann und schaut, wie ihr gemeinsam mit ihm vielleicht in eurem Heimatort einen Dialograum aufbauen könnt und dann Teil eines ja vermutlich wachsenden großen Netzwerks seid und dann auch tatsächlich etwas bewirken könnt. Klingt sehr, sehr spannend. Wenn ihr in Köln seid, sagt Bescheid, da bin ich gerne mit dabei. Das ist für mich der nächste größere Ort. Jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz zu Get Zero. Da berätst du ja auch Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Eure Subline im Logo lautet gemeinsam nachhaltig wirtschaften. Das heißt, du bist ja, vermute jetzt mal, viel in mittelständischen Unternehmen unterwegs. Ne?
Ja.
Du nickst, sehr gut, das können die Zuhörer nicht sehen, aber du nickst. Das heißt, du bist da ja genau, schlagen wir nochmal den Bogen zum Mittelstand, hatten wir ja gerade schon mal. Was für Erfahrungen machst du denn dort? Aus meiner Erfahrung heraus sind viele Unternehmer, Unternehmerinnen, oft CDU-Wähler, früher auch FDP, wobei, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die FDP. Das war mal so eine Partei, die sich liberal nannte. Gibt's kaum noch. Kleiner Seitenhieb. Aber wie stehen die denn im Moment zu diesen ganzen Themen da? Es ist ja auch für viele Unternehmen eine gewisse Unsicherheit da, weil es keine politischen klaren Vorgaben geben, beziehungsweise viele wollen sich vielleicht gerne nachhaltig aufstellen. Es gibt ja auch hier sei mal genannt der BNW, der Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften. Die Geschäftsführerin Katharina Reuter hatte ich auch schon mal im Podcast. Einen der Vorstandsmitglieder, Axel Kaiser von Dentabs, war auch schon bei mir zu Gast. Die setzen sich ja ganz stark da ein. Wie erlebst du das quasi, ja, ich sag's jetzt mal, an der Basis der Unternehmen? Wie ist da die Stimmung? Was wünschen die sich?
Also schön, dass du das sagst. Ich habe Axel Kaiser letzte Woche in Hamburg gesprochen, kennengelernt, ganz toller Mann. Und er sagte mir, eigentlich haben wir über den Bund Nachhaltiges Wirtschaften sehr, sehr viel erreicht. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was habt ihr denn erreicht? Und ja, die Unternehmen würden jetzt tatsächlich, und wenn es um den Mittelstand geht, tatsächlich in die Transformation einsteigen, in die nachhaltige Transformation einsteigen wollen und das teilweise auch umsetzen. Das große Problem an der Sache oder die große Herausforderung an der Sache sind, viele sagen es, diese riesige Bürokratie, die es da gibt. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Wir glauben eigentlich aus dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, dass die wechselnden Rahmenbedingungen und Unsicherheit, wo denn die Reise hingeht, das ist viel, viel schlimmer für die Unternehmen. Und schlimm in dem Sinne, du musst dir vorstellen, du bist ein Automobilzulieferer, Mittelstand. Ich glaube, eine der Reportagen im Fernsehen hat gezeigt, wie schwer der Stand des Mittelstandes Automobilzulieferer ist, die ja auch in einem Wettbewerb stehen, vielleicht auch mit sich selbst zu den günstigsten Preisen irgendwie doch der Zulieferer des Automobilkonzerns zu bleiben und eigentlich wenig Profite machen. So, das heißt also, es ist eigentlich gar kein Profit da und gar kein Gewinn da, der irgendwie eingesetzt werden könnte, um Innovation und nachhaltige Innovation voranzutreiben. Und genau das gilt auch für den Gesamtmittelstand, glaube ich. Die wollen zwar, aber letztendlich geht es um Eigenkapital, Eigenkapitalquoten. Es geht darum, Gewinne zu investieren. Und worin investiere ich dann als Unternehmen? Glaube ich an eine Zukunftsvision oder, wie ich das eben sagte, an einen Gestaltungsspielraum in der Zukunft? Was, wie sieht der eigentlich aus? Und das ist das Unklare für die Unternehmen. Und das sehe ich auch, wenn ich Unternehmen berate oder in Unternehmen reingehe und mich mit Führungskräften unterhalte oder den Geschäftsführern oder den CEOs. Und da sehe ich auch Ökonomie, also volkswirtschaftlich, dann natürlich das gesamte betriebswirtschaftliche Spektrum. Wie geht's dem Unternehmen eigentlich? In welchem System arbeitet ihr? Wir gehen in das Thema Nachhaltigkeit. Was kommt da eigentlich auf euch zu? Und wie steht's eigentlich mit eurem demokratischen Glauben darin, wie wir, in welchem Umfeld wir hier unterwegs sind? Und da kommt eigentlich immer so die Antwort, ohne eine stabile oder die stabilen Rahmenbedingungen, demokratische Rahmenbedingungen, gibt es auch keine stabile Wirtschaft. Wir werden ja seit 10, 15, 20 Jahren ist das eine Wellenbewegung, die nie irgendwie eine richtige Stabilität und Ausrichtung gebracht hat. Wo wollen wir eigentlich hin? Na, und was ist unser Beitrag dazu? Und wie müssen wir uns entwickeln? Und das erlebe ich. Und deswegen ist GetZero ein Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigt, ob das Nachhaltigkeit, Lieferketten, Unternehmenskultur ist, weil wir alles immer gemeinsam und ganzheitlich denken. Und ja, da erleben wir halt ganz unterschiedliche Dinge.
Aber jetzt ist doch gerade die CDU die Wirtschaftspartei. Also behauptet sie immer von sich selber, es ist die einzige Partei, die wirklich Wirtschaftskompetenz hat. Und jetzt hast du gerade, und sie ist die Partei, die eigentlich in den letzten 20 Jahren bis auf 3 Jahren an der Regierung war. Wobei, muss ich ja sagen, jetzt was bei der Energiewende haben sie ja es geschafft, damals eine blühende Solarindustrie in den Bankrott zu treiben. Und dadurch ist China dann groß geworden. Warum wählen eigentlich noch Unternehmer die CDU, wenn sie seit 20 Jahren keine wirtschaftlichen stabilen Rahmenbedingungen von dieser Partei geboten bekommen? Oder bin ich da jetzt etwas zu polemisch?
Ich weiß gar nicht, ob die Unternehmer die CDU wählen. Also ich würde das gar nicht so sagen. Ich glaube, dass, also wenn man sich die Wählerschaften anguckt, sind das sehr häufig ältere Menschen, die die CDU wählen, konservativ ältere Menschen. Wenn man progressiv jüngere Menschen nimmt, die wählen wahrscheinlich eher grün, vielleicht auch links, wenn sie durch die Grünen nicht gut bedient werden, wie bei der letzten Wahl das passiert ist. Also, und die FDP gibt es eigentlich, finde ich, leider nicht mehr, weil ich glaube, dieser liberale Teil, das, was die FDP zurückgelassen hat, das wird im Augenblick gar nicht belegt. Da müsste sich eigentlich mal die SPD drum kümmern, ob sie das schafft und will, auch in diesem Bereich vorzustoßen. Aber ich erwarte da von Herrn Klingbeil, glaube ich, nichts, was das angeht. Naja, wer übernimmt diesen Part?
Bei der FDP ist es aber fürchterlich ja so gewesen, dass sie irgendwie von liberal zu libertär gerutscht sind.
Ne? Ja, das ist richtig. Ja, und deswegen sind sie auch abgewählt worden. Aber die hinterlassen ja eine Wählerschaft, die eigentlich etwas anderes sucht. Und die Wählerschaft wird im Augenblick nicht bedient. Ich weiß nicht, das was stimmt. Die wählen. Aber ich glaube, Unternehmer, also ich kenne auch viele Unternehmer, die Grün wählen. Und wahrscheinlich auch zu Recht, finde ich. Wenn jetzt eine Partei von sich behauptet, ich bin die Einzige, die wirtschaftskompetent ist, was ja eigentlich die CDU sagt, dann finde ich das sehr arrogant, muss ich sagen. Für eine Partei, die, ja, wenn man die, also ungefähr, was ist es, 24% der Wähler hinter sich vereint, die sie aber nicht nur wegen der Wirtschaftskompetenz wählen, sondern viele wählen die auch, weil halt bestimmte Interessen bedient werden. Und wenn ich mir wirklich angucke, du hast die Solarenergie angesprochen, Solarbranche, es steht jetzt ja schon wieder bevor, dass so etwas passiert, ohne Frau Reiche angreifen zu wollen. Aber ich glaube, ich verstehe die Politik nicht, die Wirtschaftspolitik und die Energiepolitik schon gar nicht.
Frau Reiche ist ein Update, Altmaier 2.0.
Sie war ja auch bei Altmaier, glaube ich, schon im...
Staatssekretärin war dran.
Staatssekretärin, genau. Also sie kennt sich damit aus, wie sowas geht. Man hat aber nicht daraus gelernt. Man glaubt, also man könnte eigentlich sagen, die CDU glaubt, dass es richtig ist, was da passiert ist, weil sonst hätten sie sich ja nicht in das Amt gesetzt. Und allein dieser Glaube lässt mich auch schon wieder über eine neue Kritik nachdenken, die ich heute noch schreiben werde.
Ich bin neugierig.
An Herrn Linnemann und an Herrn Merz. Ich glaube, wir müssen viel mehr Stimmen haben und auch aus den Unternehmen. Ich lade auch ein zu den Dialograum und jetzt beim letzten sind auch 2 Unternehmerinnen dabei gewesen. Und das ist unglaublich interessant, weil auch die Stimmen ja auch nicht wirklich gehört werden. Der deutsche Mittelstand ist so wichtig.
Ich glaube, es ist sogar sehr, sehr wichtig, dass in diese Dialogräume in Zukunft Menschen aus Unternehmen, also letztendlich alle Menschen, die dorthin kommen, sind ja entweder selbstständig und damit auch Unternehmer oder sie arbeiten in einem Unternehmen in der Regel. Und es sollten auch Unternehmer da sein. Und ich glaube, Unternehmer, Unternehmerinnen unterschätzen, welche politische Möglichkeiten sie auch für die Demokratie in ihren Unternehmen haben. Das wird, glaube ich, auch noch viel zu wenig gesehen. Was ich übrigens ganz interessant finde, ist ja, dass das Erneuerbare Energiengesetz ausgerechnet von der SPD auf den Weg gebracht wurde. Und die wenigsten realisieren das heute, aber das Erneuerbare Energiengesetz hat eigentlich die ganze Transformation der erneuerbaren Energien tatsächlich weltweit ausgelöst. Und die Welt hat uns dafür beneidet, dass wir das hatten. Das gibt's ganz viele Länder, die haben gesagt, boah, wow, was die Deutschen geschafft haben, das ist ja sensationell, da müssen wir uns dran anschließen. Wir sind dafür gefeiert worden. Und dann wurde 10 Jahre später kaputt gemacht. Und jetzt zum zweiten Mal wieder. Das ist schon deprimierend. Aber ich habe noch ein Thema. Einmal haben wir Donald Trump angesprochen. Müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz draufkommen, weil das auch ein Thema betrifft, womit ich mich ja viel beschäftige. Ja, Donald Trump mag ja, wie wir alle wissen, keine Diversität und dergleichen und verlangt jetzt von Unternehmen, dass sie alle entsprechenden Programme streichen. Und lustigerweise sind ja dann Unternehmen, die in Amerika, also auch deutsche Unternehmen, die da tätig sind, durchaus bereit. So hat zum Beispiel die US-Tochter der deutschen Telekom, T-Mobile, sich sofort dazu bereit erklärt, ihre Initiativen von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion aufzugeben, weil sie sonst nämlich
sanktioniert werden.
Genauso, weil nämlich sonst eine Fusion nicht erlaubt worden wäre. Ne, es war ja eine angestrebte Übernahme eines Kabelnetzbetreibers, stand da im Raum. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre dann stattgegeben worden. Aber kurze Zeit später folgte dann auch SAP. Und Aldi Süd beispielsweise, die in Amerika auch sind, ebenfalls und auch andere Unternehmen. Das ist ja auf der einen Seite natürlich sehr politisch, wenn man sowas nachgibt, ne? Und aber auf der anderen Seite frage ich mich, weil auch die Telekom und auch Aldi Süd und auch SAP haben ja auch auf ihren Webseiten ganz toll beschrieben, ihre Compliance und Unternehmenswerte, ihre Leitbilder und wofür sie stehen. Und da frage ich mich immer, wie viel Wert hat das denn eigentlich? Wie würdest du das beurteilen? Du bist ja auch jetzt in diesem Bereich stark unterwegs.
Das ist, also wenn ich über Werte spreche oder darüber nachdenke, und das ist genau der Gedanke, den ich auch hatte. Wir schreiben etwas, was wahrscheinlich von einer Unternehmensberatung erarbeitet wurde, in unsere Wertestruktur des Unternehmens und sagen, das sind unsere Unternehmenswerte und Diversität spielt eine übergeordnete Rolle. Das haben ja viele auf ihrer Webseite stehen. Und auf einmal wird durch politischen, wirtschaftlichen Druck, eigentlich wirtschaftlicher Druck, der durch die Politik ausgeübt wird, wird das nicht nur in Frage gestellt, sondern einfach über Bord geworfen. Und ich habe da große Kritik dran zu üben, weil wirtschaftliche Interessen können nicht über Menschenrechten stehen. Das ist das, was wo ich einfach nicht mit klarkomme. Jetzt kann man sagen, ich kündige alle meine Abos, die ich irgendwo habe, wenn ich was habe bei SAP oder Telekom oder sonst etwas. Das kann man machen. Das ist die Macht, die wir als Bürger und als Kunde haben. Ich glaube, ja, man kann auch irgendwelche Produkte nicht mehr kaufen oder sonst. Das ist ja das, was wir als Machtfaktor haben als Konsument. Aber letztendlich geht es ja um diese Wirtschaftlichkeitsfragen des Unternehmens, die halt diese Entscheidung getroffen haben. Und die standen wahrscheinlich vor der Frage, entweder ich beuge mich oder ich verliere den Markt. Und es geht dann natürlich um sehr, sehr viel Geld. Aber ich glaube, wenn man wirklich auf Basis dieser Werte sein gesamtes Unternehmen aufgesetzt hat, dann sollte man sich daran auch halten. Das heißt also, was kommt als nächstes, ist da für mich die Frage. Es ist ja nicht nur das jetzt Diversität. Ich habe ja bei einer großen Bank gearbeitet und ich habe in Teams in verschiedenen Ländern gehabt. Ich liebe Diversität. Ich liebe es, mit den Menschen, mit verschiedensten Menschen zusammenzuarbeiten. Man erhält die besten Resultate dadurch, kann ich dir bestätigen. Und wenn ich jetzt diese Diversitäts- und Gerechtigkeits Waren das nur Floskeln, die aufgeschrieben wurden, ist eine Frage, weil es gut steht nach außen, weil es gut betrachtet wird, weil es kommunikativ gut ist? Oder lebe ich das auch? Es gibt wenige Unternehmen, die das wirklich leben, also Großkonzerne, die wahrscheinlich lieber ihren kommerziellen oder ihren Erfolg, ihren wirtschaftlichen Erfolg in den Vordergrund stellen. Und das muss man sich wirklich fragen, was kommt jetzt als nächstes? Weil auch da ist in Zeiten des Faschismus auch sehr viel passiert, ne? Kann man ja auch sagen. Ich meine, worum geht's eigentlich? Da haben auch viele Unternehmen, sind dann dem Ruf gefolgt, um etwas zu verändern, mit Menschen zusammenarbeiten oder nicht, oder was auch immer da passiert ist, und haben Entscheidungen getroffen, um nicht irgendwie sanktioniert zu werden, in welcher Form auch immer. Es ist sehr, sehr schwierig, da etwas drüber zu sagen, aber meine Meinung ist, man hätte sich für die Diversität entscheiden müssen. Und dann geht man halt aus dem Markt raus. Das ist ganz einfach gesagt, schwierig umzusetzen. Aber ich glaube, dass es langfristig wäre, dass die bessere Entscheidung gewesen.
Ein beliebtes Argument ist dann ja auch, ja, man muss ja auch an die anderen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen denken, wenn die dann ihren Job verlieren und dergleichen. Aber am Ende ist natürlich, glaube ich, auch eine Frage, was ist denn eigentlich mit dem Vertrauen? Wenn das eine nichts wert ist, ist denn dann alles andere genauso wenig wert? Also wie weit kann ich so einem Unternehmen vertrauen? Und dass Konsumenten, Konsumentinnen einen sehr starken Einfluss haben, haben wir bei Tesla und bei Disney gesehen. Ja. Disney musste nach einer Woche Kimmel wieder zurück ins Programm holen, weil wohl die Abozahlen ziemlich stark eingebrochen sind. Und da kann man dann aber auch sehen, dass so eine Haltung, glaube ich, am Ende, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber einem Unternehmen dann auch nicht am Ende nutzt, sondern letztendlich allen schadet.
Ja, da haben ja Unternehmen grundsätzlich Angst vor, dass der Konsument, der hat Macht. Weil ein Unternehmen will ein Produkt verkaufen. Deswegen haben Unternehmen auch Angst vor dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Ja.
Deswegen haben Unternehmen auch Angst vor dem Nachhaltigkeitsbericht. Und deswegen wird auch oft Nein gesagt und wird gesagt, das ist zu viel Bürokratie. Das ist es. Meiner Meinung nach ist das nicht. Es ist natürlich viel Arbeit, aber ich glaube, dass es letztendlich, wenn man wirklich in die Zukunft schaut, einen wahnsinnigen Wert haben wird. Wenn man sagt, made in Germany oder made in Europe, all naturally, keine Ahnung, regenerativ und so weiter. Das wäre natürlich ein wahnsinnig tolles Produkt, was man in den Markt stellen kann. Aber wenn man berichten muss, dass ich als Unternehmen mein Geld verdiene durch Kinderarbeit in irgendeinem Land, weil ich das jetzt berichten muss, dann könnte der Konsument sagen, jo, die kaufe ich nicht mehr. Und schon hast du ein Riesenproblem als Unternehmen. Und deswegen wird sich mit Händen und Füßen gewehrt. Auch da ist die CDU wieder ganz vorne dran, um zu sagen, wir werden das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abschaffen. Wahrscheinlich die CSDDD auch gleich mit, europäisch. Was ich dramatisch finde, das ist ein dramatischer Rückschritt. Und so ist es auch mit diesen Diversitätszielen und Gender Pay Gap und alle diese Dinge. Das darf man nicht zurückdrehen, weil es hart erkämpft ist und auch ein Recht hat, da zu stehen. Deswegen kann ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen.
Und weil es ja Unternehmen gibt, bei denen das funktioniert, also die das ja umsetzen, die sich daran halten, die das nachweisen und die trotzdem erstaunlicherweise erfolgreich sind. Und da kann man sich ja im Bundesverband Nachhaltiger Wirtschaft mal umschauen. Da sind ja über 700 Unternehmen drin, die sich dem ja auch dann verpflichten und die das ja auch durchaus erfolgreich umsetzen. Und womöglich müssen wir auch hier diese Unternehmen viel stärker nach vorne bringen. Das ist ja auch immer das, was ich mit meinem Podcast gerne mache.
Ich finde es immer schwierig, wenn man sich der Erpressung beugt.
Ja.
Weil es nimmt kein Ende. Nach der einen Erpressung kommt die nächste. Man muss von Anfang an klar sein, und wissen, welche Alternativen hat denn die Gegenseite dann, die mich erpresst? Was hat die eigentlich in der Hand, wenn ich jetzt aus dem Markt rausgehe? Was passiert denn dann eigentlich? Aber ich weiß gar nicht, ob so weit gedacht wird. Ja, okay, beim Lebensmitteleinzelhändler wird dann Walmart oder so übernehmen. Ja, das ist okay. Dann werden die Leute auch nicht arbeitslos, die da arbeiten. Die können die Märkte alle übernehmen. Aber weißt du, das finde ich schwierig. Es wird meiner Meinung nach nicht zu Ende gedacht. Weil es wird die nächste Erpressung kommen.
Ja, das war ja schon damals bei der Finanzkrise 2008, 2009 die große Frage, wo dann gesagt wurde, ja, Banken sind systemrelevant, die dürfen nicht pleite gehen. Es hat aber auch keiner mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn eine Bank pleite geht. Wir wissen es eigentlich im Grunde gar nicht. Es wurde nur immer behauptet und so ist es ja im Moment wieder, dass was behauptet wird, ohne dass wir eigentlich wissen, was passiert. Das ist ja genauso wie eben Donald Trump die Länder und auch Unternehmen erpresst, auch mit Zöllen. Was würde denn eigentlich passieren, wenn zum Beispiel jetzt er auf Pharmaprodukte hohe Zölle erhebt und die Pharmaunternehmen sagen, ja, dann ist der amerikanische Markt für uns nicht mehr interessant, dann liefern wir da nicht mehr hin.
Genau.
Was würde eigentlich passieren? Aber es traut sich auch keiner, das mal auszuprobieren.
Ja, ich glaube, auch da muss ein Umdenken stattfinden. Auch da muss es eine Wende geben, dass Unternehmen ja anders denken über solche Dinge. Du hast gerade die Finanzkrise angesprochen. Ich war damals bei der ABN AMRO Bank und wir sind halt als Bank übernommen worden von drei anderen Banken 2008, 2009. Und unsere Käufer, die Fortis Bank, ist pleite gegangen. Und das hat das ist natürlich alles verursacht, auch durch diese Finanzkrise und was die Bank dann wert war. Und letztendlich hat das dem Steuerzahler, dem holländischen Staat, ich glaube 60 Milliarden Euro gekostet. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn eine Bank mal pleite geht oder die vor dem Pleitegang gerettet werden muss. Darum ging es ja eigentlich, pleite ist hier nicht gegangen. Aber das ist schon im Finanzumfeld, ist das schon. Was haben wir daraus gelernt? Weiß ich nicht, ob wir was daraus gelernt haben, muss ich tatsächlich sagen, weil auch die Banken Nachhaltigkeitsziele gerade auch wieder in Frage stellen. Ne? In ihren Krediten, weil braune Kredite verdient man mehr Geld als grüne. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, über diese Dinge.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das hatte ich auch schon in einem anderen Format. Ich glaube, wir kriegen keine Energiewende hin, wenn wir keine Finanzwende hinschaffen. Wir müssen die Finanzwende schaffen. Und es gibt ja mittlerweile, ich hatte Fabio Griebens von Helio Connect hier, die in Photovoltaik investieren und die eben auch ganz klar gesagt haben, die Investoren haben sich für die Renditen interessiert und nicht dafür, dass es ökologisch nachhaltig sinnvoll ist. Aber die Renditen waren so gut, dass die Investoren dann zugegriffen haben. Also es kann funktionieren. Man kriegt sehr gute Renditen. Es ist nicht so, dass das jetzt nur noch das schmuddelige Stiefkind irgendwo ist. Mhm. Aber wir selber als Konsumenten uns überlegen, es ist immer wieder von mir ein gern genommenes Beispiel, weil ich das mal in der Recherche gefunden habe. Wenn wir 4.000 Euro irgendwo konventionell angelegt haben, dann haben wir ja direkt locker eine Tonne CO2-Fußabdruck bei uns. Und da können wir noch so viel LEDs einsetzen und Licht ausmachen oder mal ein Rindfleisch einsparen. Die Tonne kriegen wir dann auch nicht mehr weg. Und wenn ich dann irgendwo ein Aktienportfolio von 40.000 Euro habe, dann habe ich eben 10, 11 Tonnen zusätzlich drauf. Dann habe ich nicht mehr 7 oder 8, sondern 17, 18, 19. Und das muss man sich mal erstmal wegstecken, was wir über Finanzanlagen eigentlich auch bewirken können.
Auch da sind die Banken in der Pflicht, natürlich auch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht und in ihrer Analyse zu sagen, okay, was ist denn eigentlich jetzt hier CO2-Fußabdruck unseres Finanzgeschäftes? Ne? Also darum geht es ja. Wenn ich mein Finanzprodukt verkauft habe, was bedeutet das eigentlich? In welcher Pflicht bin ich da eigentlich als verkaufende Partei?
Naja, die Bank kann ja eigentlich sogar sehr gut sagen, wir gehen weg vom Fußabdruck, sondern das, was wir machen durch die grünen Anlagen, ist ja, wir verbessern unseren CO2-Handabdruck. Und das ist ja eigentlich das Tolle.
Ja, könnte man alle sagen.
Machen sie aber leider noch nicht. Noch nicht alle. Wobei, es wird wohl schon so sein, zumindest wird es gesagt, dass in Zukunft die Banken auch wieder stärker drauf gucken, wenn sie Kredite, also Investitionen freigeben, sind die nachhaltig sinnvoll oder nicht. Auch da besteht ja durchaus eine Hoffnung, dass da jetzt in Zukunft einiges passiert in die richtige Richtung. Mhm. Ja, wir haben jetzt über viele spannende Themen hier gesprochen. Die Zeit läuft uns leider davon. Deswegen kommen wir jetzt zum Sinnstift. War ja viel Sinnvolles, was wir hier uns drüber unterhalten haben. Der Sinnstift ist ja mein Bleistift, den ich immer wieder verschicke und der über die Nutzungsdauer hinaus Sinnvolles ergibt, denn er hat eine kleine Samenkapsel am Ende und die kann man dann einpflanzen und bekommt dann, wenn man fleißig gießt, hübsche kleine Vergissmeinnicht. Und zu dem Sinnstift stelle ich immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Dirk, was treibt dich an und welcher Wert ist dir dabei besonders wichtig?
Was mich antreibt, ist, dass vor allem Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Gemeinwohl zum Geschäftsmodell wird. Und die Werte, die mich dabei antreiben, sind zwei eigentlich, nach denen ich immer arbeite. Das ist Vertrauen und Respekt. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe.
Das klingt sehr gut. Ich glaube, da muss man auch gar nicht weiter was zu sagen. Das kam auch in der vergangenen Stunde schon sehr, sehr gut rüber. Dann kommen wir zu unseren Fragen zum Abschluss. Wir haben ja schon über den Hamburger Zukunftsentscheid gesprochen. Du hast auch schon gesagt, wie du das findest. Es wurde aber auch gleichzeitig noch über die Möglichkeit, mal das Grundeinkommen zu testen, abgestimmt. Dort wurde das allerdings abgelehnt. Wie stehst du zu der Entscheidung?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich auch mit Nein gestimmt habe, um das mal öffentlich zu sagen. Hallo.
Sehr gut. Steh ruhig dazu.
Ja, weil ich glaube, das ist zu kurz gedacht, dieses Projekt an sich. Es wurde ja immer gesagt, wir geben 46 Millionen aus für 2000 Menschen, um das mal zu üben. Ich glaube, wir haben das Grundeinkommen lehne ich nicht ab. Das muss man tatsächlich in einem, wenn man ans Gemeinwohl denkt und ans Gemeinwesen denkt, dann muss man darüber nachdenken, vor allen Dingen, wenn es immer weniger Arbeit gibt, die wir verteilen können durch den Einzug von KI und sonst irgendetwas, was da kommt. Deswegen ist das schon richtig, dass man darüber nachdenkt und eine Zukunftsidee entwickelt. Auch da brauchen wir einen Gestaltungsspielraum, wie das aussehen kann. Und das heißt, das braucht noch ein bisschen Arbeit.
Okay, aber spannend. Generell bin ich auch ein Fan vom Grundeinkommen, weil ich auch die Problematik sehe, jetzt durch KI, dass immer mehr wegfällt. Und worüber sich selten jemand Gedanken macht, ist, dass die KI nun mal keine Steuern bezahlt, auch keine Sozialabgaben. Und man sich natürlich irgendwann mal fragen muss, auch als Unternehmen man sich fragen muss, ja, ist ja toll, wenn ich lauter Menschen jetzt entlassen kann, weil die KI das macht. Aber wer kauft eigentlich eines Tages meine Produkte, die ich herstelle? Weil wenn keiner mehr da ist, der Geld hat, wird es schwierig und die KI macht es dann nicht. Okay. Können wir noch einen zweiten Podcast zu machen zu dem Thema, glaube ich. Zweite Frage, fehlt dir eigentlich jemand wie Robert Habeck in der Politik ganz aktuell?
Ja, und zwar genau er fehlt, finde ich. Ich bin ein Fan von ihm als Person, weil er Dinge anspricht, wie sie sind. Und das hat ihn aber auch leider gerade auch sehr angreifbar gemacht, weil das Angst macht. Wir haben eben, habe ich drüber gesprochen, düster in die Zukunft zu gucken. Das konnte er ja auch ganz gut, düster in die Zukunft gucken. Und er hat es nicht geschafft, das in die Gegenwart zurückzuholen, auf alle Fälle kommunikativ nicht geschafft, in die Gegenwart zurückzuholen. Was machen wir denn da jetzt mit dieser Düsterheit? Aber ich glaube, wir brauchen solche Leute, die dicht beim Bürger sind, die Wahrheit sagen. Wir hören wenig Wahrheit im Augenblick aus der Bundes- und auch vielleicht auch aus der Landespolitik, wenig Wahrheit. Und das, was die Bürger tatsächlich richtig bewegt, viele verstehen es auch gar nicht. Ich glaube, ihn konnte man gut verstehen. Jeder konnte ihn verstehen, weil immer, ja, also wir brauchen ganz einfach solche Leute.
Ja, zumindest die Autoindustrie hätte 2019 schon auf ihn hören sollen. Da hat er ja schon einige kluge Sachen gesagt, was passieren wird, die jetzt auch passieren. Das ist wohl wahr. Dann meine Lieblingsfrage immer, welches Buch würdest du uns unbedingt empfehlen, was wir lesen sollen?
Meins ist ja noch nicht erschienen, kommt erst nächstes Jahr.
Ah, also sehr gut. Mit welchem Titel?
Das Buch heißt Der Mensch am Ende beginnt die Wahl. Mhm. Es ist eine literarische verdichtete Erzählung über die entscheidende Schwelle unserer Zeit. Die Menschheit steht vor der Wahl, sich selbst neu zu erfinden oder zu verlieren. Ich habe Szenarien entwickelt, philosophisch, dystopisch, utopisch, Zukunftsbilder, die zeigen, was geschieht, wenn KI, politische Systeme und gesellschaftliche Strukturen beginnen, den Menschen nicht nur zu steuern, sondern zu ersetzen.
Wow, sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall jetzt
an. Das sollte man sicherlich lesen. Aber was ich halt gerade gelesen habe, ist halt den Bachlauf von Robert Habeck. Und das finde ich ein großartiges Buch. Und das ist auch eine der Gründe gewesen, warum ich den Dialograum gegründet habe, weil er das auch beschreibt, dass wir nicht mehr fähig sind, Dialog zu führen und wir Räume brauchen. Da war für mich der Weg sehr schnell zum Dialograum. Also das kann ich nur empfehlen, das zu lesen.
Sehr gut. Der Bachlauf von Robert Habeck. Ich habe es hier tatsächlich liegen, aber noch nicht gelesen, weil ich gerade noch Kipppunkte von Thorold Stauff lese.
Auch sehr gut.
Und genau. Ist vielleicht auch ein Tipp hier für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
Absolut.
Sehr schön, dann sind wir am Ende und ich bedanke mich wie immer, dass ihr dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast Dirk Tangemann. Er ist Demokrat und Partner und Berater von Get Zero, außerdem der Gründer von den Dialogräumen, denen man jetzt wünschen und hoffen kann, dass sie sich hier über Deutschland weiter ausbreiten. Und ihr findet den Link zu seiner Webseite in den Shownotes und auch zu seinen Kontaktdaten, sodass ihr, wenn ihr selber Interesse daran habt, einen Dialograum mit aufzubauen in eurer Heimatstadt, euch mit ihm in Verbindung setzen kann. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich gehe mal davon aus, dass dir das recht ist. Ne?
Natürlich.
Wunderbar. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und für mich bedeutet das auch immer, eigentlich gleichzeitig eine demokratische Kultur damit zu stärken. Und deswegen war mir heute dieses Gespräch auch mal so wichtig, dass wir auch mal gucken, welche Bedeutung hat eigentlich auch Politik für Unternehmen, für Unternehmerinnen, Unternehmer und wie politisch sollten wir uns eigentlich auch äußern. Und ich glaube, wir haben einige spannende Antworten gefunden, denn es geht letztendlich wie beim sinnstiftenden Unternehmertum ja auch darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Gesellschaft, für unsere Umwelt, für die Menschen. Und wenn wir mal genau hinschauen, uns Geschichten des Gelingens angucken, dann werden wir auch sehen, dass Unternehmen, die sich diesen Weg verschrieben haben, die auf diesem Weg sind, durchaus erfolgreich unterwegs sind. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast weiterhin hört, wenn ihr ihn abonniert, ihn weiterempfehlt und natürlich wie immer könnt ihr mir Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden Gästen. Jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Dirk, für dieses wirklich spannende, tolle und ein sehr, sehr inspirierende Gespräch.
Ich danke, gebe den Dank zurück. Fand ich einen sehr inspirierenden Podcast.
Und womöglich hören wir uns im nächsten Jahr, wenn dein Buch online ist. Mal gucken, was wir dann machen können.
Sehr
da
gerne.
Bin ich schon sehr neugierig drauf. Bis bald.
Danke dir.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de